Ich gebe euch am Anfang so einen kurzen Überblick, was euch durch die Predigt erwartet. Zuerst will ich euch erklären, was es in der heutigen Zeit heisst, für einen Menschen in die Bresche zu springen. Dann zeige ich euch an einem komplexen 3D-Modell, was es früher geheißen hat. In die Bresche zu springen. Wir schauen miteinander an, verschiedene Bibeltexte von Ezekiel, Mose, Hiob bis hin zu Jesus, wo in die Bresche gesprungen ist, was das Thema heute könnte bedeuten. Für uns. Für jemanden in die Bresche springen, wird heutzutage so gebraucht, dass man einem Menschen in einer Notsituation hilft. Ein ganz einfaches Beispiel. Heute Morgen hat der Benaja, der 5-Jährige, ist am Spielen gewesen. Mit einem Kabelbinder. Hat sich das ums Handgelenk herum da und hat es noch cool gefunden. Und er hat es loswerden und hat immer mehr angefangen zu ziehen. Und mehr angefangen zu ziehen. Und es ist ihm nicht mehr wohl geworden. Er hat versucht, sich aus seiner Notsituation zu befreien, hat seine Kinderschere geholt und es war schon relativ eng da rundherum gewesen. Und es ist nicht gegangen. Und irgendwann ist nur noch der Hilfeschrei gewesen. Papa, hilf! Wenn ein Kind schreit, oder wenn eine Frau schreit, dann kann ich unterdessen sehr schnell entscheiden, geht es um etwas Ernstes? Oder sind sie einfach mit irgendetwas nicht zufrieden? Sie schreit, weil sie nicht etwas überkommen. Und ich merke, es ist ernst. Ich habe den Benaja gepackt, bin mit ihm in den Keller runtergerannt. Es war wirklich eng gewesen. Ich habe den Seitenschneider geholt und habe ihm das Band wieder aufgeschnitten. Also damit heute niemand auf die Idee kommt, mache ich es gleich wieder zu. Einfach. Er war in einer Notsituation gewesen. Ich bin in die Bresche gesprungen, habe ihm geholfen aus den Patschen raus und er war nachher wieder glücklich gewesen. So verstehe ich heute. In die Bresche springen. Wir helfen einem Menschen. Meistens helfen wir jemandem, wo wir gut mögen, wo wir gern haben, helfen wir aus der Klemme raus. Früher, woher das Sprichwort kommt, kommt eigentlich aus dem Altertum. Ich finde, haben wir da morgen etwas gebastelt. Das ist eine Stadt mit einer Stadtmauer, mit vielen Leuten, leben da rein. Tier und alles Mögliche. Und früher hat man ja um die Städte herum Mauern gebaut, dass man beschützt ist. Und das Thema in die Bresche springen hat etwas damit zu tun, mit Angriff und Verteidigung. Die Angreifer sind gekommen und haben die Stadt wollen einnehmen, indem sie auf eine Bresche schießen. Das machen sie, indem sie immer an die gleiche Stelle anschiessen. Immer an die gleiche Stelle, bis die Stadtmauer eine Bresche überkommt. Das Bresche heisst ein Spalt, ein Riss, ein Loch. In dem Moment, wo die Bresche da ist, ist der gefährlichste Moment für die Stadt. Weil in dem Moment können die Angreifer kommen und die Stadt hinein vernichten, erobern. In dem Moment, wo die Bresche da geschlagen worden ist, da braucht es einen Mutigen, der in die Bresche springt und die Stadt verteidigt. Und er springt eigentlich vor die Bresche an und verteidigt die Stadt gegen die Angreifer. Und in der Zeit, wo er den Spalt verteidigt, tun die restlichen Männchen, machen da wieder zu. Mit Holz, mit Stein, mit Pech. Und sie schliessen die Mauer wieder. Damit die Stadt wieder geschützt ist. Was denkt ihr? Was passiert mit dieser Person, die in die Bresche gesprungen ist? Wir nennen das auch ein Himmelfahrtskommando. Also der, der in die Bresche springt, dass der da wieder lebendig rauskommt, ist dazumal die Chance relativ klein. Dafür ist die Stadt nicht eingenommen worden. Also darüber in die Presse springen, ist nicht nur, ich tue jemandem einfach einen Gefallen, weil ich ihn gern habe, sondern ich opfere eigentlich mein Leben, damit alle Einwohner von dieser Stadt beschützt werden. Um das Bild geht es heute Morgen, um die Bresche. Und das müsst ihr einfach so im Gedanken haben, darum lade ich euch die Burg da, um einfach zu erkennen, was damit gemeint ist. Auch im biblischen Kontext, wenn jemand in die Bresche gesprungen ist. Und so schaue ich mit euch, ihr seht sogar noch das Bild da vorne von der Burg mit einer Bresche. Ich schaue mit euch jetzt an, am Anfang den Text im Hesekiel. Ich schaue mit euch verschiedene Texte an und zwischen ihnen werden wir immer wieder Zeiten haben, wo wir einfach auch in die Bresche springen, in Form von Gebet, dass wir für verschiedene Sachen, die aktuell sind, einfach auch beten. Da kommt der erste Text, den ich euch habe, aus dem Hesekiel 13. Da steht: Danach erhielt ich folgende Botschaft vom Herrn. Menschenkind, weissage gegen die Propheten in Israel. Sprich zu denen, die sich ihre eigenen Weissagungen ausdenken. Hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr. Den dummen Propheten, die sich selbst etwas ausdenken und gar keine echten Visionen haben, wird es schlechter gehen. O Israel, deine Propheten sind wie Schakale, die in Ruinen herumschnüffeln. Propheten werden da und Leiter vom Volk Israel werden sehr schlecht angestellt, weil sie tun über kapitelweise alles dafür, dass Menschen von Gott entfernt bleiben. Wenn man die Geschichte nachliest, sie ermordet, sie raubet, sie betreiben Zauberei und sie denken sich aus in ihre eigenen Träume, in ihre eigenen Visionen und sagen, Gott hat mir gesagt, das und das. Und sie reden vermutlich primär das, was die Leute sagen, das wollen wir auch hören. Und Gott sagt, das sind dumme Propheten, sie denken sich nur eigene Sachen aus. Und er sagt nachher im Vers 5, ihr seid nicht in die Bresche gesprungen und ihr habt die Mauer um das Volk der Israeliten nicht geschlossen, damit es am Tag des Herrn im Kampf besteht. Er sagt den Propheten, ihr seid nicht mutig gewesen, ihr seid nicht in die Bresche gesprungen, habt die Mauer wieder geschlossen, ihr habt nicht mein Volk beschützt, damit es am Tag im Kampf besteht. Der Gerhard Meyer sagt in seinem Bibelkommentar, wie das könnte sein, dass ein Prophet in die Bresche springt. Und er sagt dort, Propheten hätten sollen in die Fürbitte gehen, für ihr Volk, für die Schuld vom Volk. Aber an diesen Lügenpropheten, die nur ihre eigenen Visionen hatten, denen hat es gefehlt, an der Fürbitte. Sie sind nicht in die Bresche gesprungen, sie sind nicht ins Bekenntnis, ins Lob von Gott. Sie haben das Volk nicht zurück zu Gott gebracht. In die Bresche springen hat damit etwas zu tun mit Angriff und Verteidigung. Und so ist es auch in unserem Leben. Auch heute, Satan versucht in unser Leben eine Bresche zu schlagen. Er will einen Weg bekommen zu unserem Herz. Wie schon das einfachste Beispiel bei der Eva, am Anfang von der Bibel, er will die Leute versuchen, er will ihnen etwas aufschwätzen, will sie zur Überzeugung kommen, dass seine Gedanken besser sind. Und jeder Mensch ist meistens von uns an einem anderen Punkt schwach. Und oftmals versucht Satan immer an der gleichen Stelle, an dem Ort, wo er weiss, dass du schwach bist. Bis es einen Spalt gibt in dein Leben. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Und Gott hat eigentlich wollen, dazumal sein Volk, das Volk Israel, segnen, ihnen gut zu tun. Aber weil das Volk so in Schuld gelebt hat, weil sie alles gemacht hat, wo Gott nicht gefällt, hat Gott gesagt, ich kann gar nicht anders. Ich muss meine Stadt, ich muss mein Volk bestrafen. Aber bevor Gott gesagt hat, ich bestrafe es, ist Gott auf die Suche gegangen. Und da heißt ein paar Kapitel weiter, im Vers 30, im 22. Kapitel. Ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstöre. Aber ich fand niemanden. Deshalb werde ich meinen Groll über sie ausgießen und das Feuer meines Zorns wird sie vernichten. Ich werde sie so bestrafen, wie sie es für ihr Verhalten verdienen, spricht Gott der Herr. Bevor Gott sagt, ich lasse zu, dass mein Volk zerstört wird, sie sind ja dann in die Verbannung, ins Exil gekommen, hat Gott gesagt, ich gehe auf die Suche. Ich suche Menschen, die in die Bresche springen. Menschen, die mein Volk zurück zu mir führen. Menschen, die in der Führung für mich einfach einstehen. Ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstöre, aber ich fand niemanden. Gott ist ein Gott, der sucht, der Ausschau haltet. Bist du ein Mensch, der in die Führung geht, der für Menschen einsteht? Bist du ein Mensch, der in die Bresche springt? Oder einer sagt, ich bleibe lieber da hinten auf meinem Türmli. Es sollen andere gehen. Es sind ja genug rum in dieser Stadt. Was wäre in der Geschichte von Hesekiel passiert, wenn Gott eben gefunden hätte, wo die Mauer wieder schließt, wo in die Bresche springt? Hätte die Geschichte vom Volk Israel verändert? Ich glaube schon. Das übergebe ich der Reule und Teil.
Genau, wir müssen jetzt eine Zeit nehmen vom Gebet, vom Notdenken, jeder für sich. Und dass jeder für sich fragt, wo sucht Gott mich, um in die Bresche zu springen. Wo du kannst fragen, frag Gott konkret, für wen du kannst in die Bresche springen. Ja, dass Gott dir auch einen Menschen kann aufs Herz geben, wo du sollst Fürbitte für die Person tun. Oder hat es schon Menschen in deinem Leben gegeben, wo du gebetet hast für sie, dran geblieben bist? Und irgendwann vielleicht hast du gemerkt, oh, du magst nicht mehr oder hast wie nichts Ausweg gesehen? Oder ist einfach vergessen gegangen worden in deinem Alltag? Es sind einfach die Fragen, kannst du wälzen, wir werden das Instrumental hören, jeder für sich im Moment einfach Zeit haben, um über die Fragen nachzudenken.
Die nächste Geschichte, die ich mit euch anschaue, ist aus dem zweiten Buch von Mose. Gott hat sein Volk mit dem Mose aus Ägypten rausgeführt. Sie waren am Berg Sinai gewesen. Und der Mose ist während 40 Tagen ist bei Gott auf dem Berg oben gewesen. Er hat ihm die 10 Gebote gegeben. Und in dieser Zeit, in diesen 40 Tagen, ist dem Volk nichts Besseres in den Sinn gekommen, als ein goldiges Kalb zu machen und zu sagen, das ist jetzt unser Gott. Der Gott hat uns aus Ägypten rausgeführt. Und in dieser Situation hinein sagt Gott zu Mose. Im 32. Kapitel, Vers 7, der Herr befahl Mose, steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die ich ihnen gegeben habe, abgewandt. Die Israeliten haben sich ein Kalb angefertigt, es angebetet, ihm geopfert und gerufen. Dies ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Das Volk macht alles dafür, damit sie möglichst fern von Gott sind. Und Gott entscheidet sich und sagt, das Fass ist voll. Die sind so eigenwillig. Die machen eh nur, was sie selber wollen. Sie gehen ihren eigenen Weg. Ich muss es zerstören. So geht es nicht mehr. Der Deckel ist... muss den Deckel oben drauf tun. Und dann kommt in dem Moment, sagt Gott zu Mose, ich mache dir einen Deal. Ich mache dir ein neues Angebot. Ich mache mit dir, Mose, mache ich ein neues Volk. Die alle, das vernichten wir alle. Aber mit dir mache ich etwas ganz Neues. Etwas, was bis anhin noch nie gegeben hat. Du bist mein neuer Mann. Geh den Deal ein. Wie hat sich vielleicht Mose in dem Moment gefühlt, wo er das Angebot von Gott bekommen hat? Ein bisschen geschmeichelt. Aber Mose redete den Herrn, seinen Gott, an. Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, das du doch mit so großer und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Die Ägypter werden sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn. Gib dein Vorhaben auf, solch ein Unheil über dein Volk zu bringen. Denk an deine Diener Abraham, Isaac und Jakob, denen du geschworen hast. Ich werde euch so viele Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel gibt. Ihnen werde ich dieses Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz geben. Da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Wenn Mose auf den Deal eingegangen wäre und er gesagt, jawohl, ist okay, mach mit mir etwas Neues. Was hätte das für Konsequenzen gehabt für das Volk? Wenn Mose nicht in die Bresche gesprungen wäre und ins Feuer gegangen wäre, die ganze Geschichte hat sich verändert. Im Psalm 106 wird so die ganze Geschichte von Israel kurz zusammengefasst. Und dort heißt es, im Psalm 106, und er gedachte, sie zu vertilgen, wäre nicht Mose gewesen, sein Auserwählter, der trat vor ihm in die Bresche, seinen Grimm abzuwenden, dass er es nicht verderbe. Mose ist mutig in die Bresche gesprungen. Und wie hat er es gemacht? Er ist mutig Gott entgegengetreten. Er hat nicht gesagt, Gott, unter Umständen, wenn es vielleicht dein Wille wäre, überlegst du es bitte eventuell nochmal. Nein, er sagt, gib dein Vorhaben auf. Lass ab endlich von deinem Zorn. Hör auf mit deinen Gedanken, die du da oben gehabt hast. Überlege mal, was alle anderen Völker über dich denken. Hat ja Gott nötig, oder? Ich meine, wir lieben es manchmal, zu denken, was die anderen denken. Und der Mose nützt genau das. Gott, überlege mal. Da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Ich habe heute ein Buch gelesen, Der Kreiszieher, kennt vielleicht die einen von Mark Patterson. Der schreibt, er weiß nicht, warum Gott gewisse Gebete erhört und warum Gott gewisse Gebete nicht erhört. Er kann nicht erklären, was effektiv Gottes Gedanken sind. Aber er sagt, ich weiß zu 100%, dass Gott die Gebete nicht erhört, die nie ausgesprochen worden sind. Und wenn Gott doch unsere Gebete hört, wo wir nicht reden, dann ist es einfach seine Gnade. Mose ist mutig, Gott entgegentreten. Mose hat Gottes Stil nicht angenommen und gesagt, ja, mach mit mir etwas Neues. Ich bin besser als das Volk. Er ist ins Gebet gegangen. Da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Ob wir beten oder nicht, hat eine Relevanz. Und unsere Gebet, die prallen nicht einfach an den Deckel ab und kommen wieder oben runter. Die kommen zu 100% bei Gott an. Heisst aber nicht, dass jedes Gebet auch in unserem Sinn, wie wir es gerne hätten, dann in Erfüllung geht. Aber in der Geschichte von Mose, weil er ins Fürbitte gegangen ist, weil er die Mauer geschlossen hat, weil er in die Bresche gesprungen ist, hat Gott gesagt, gut, okay, ich ändere meinen Plan, mein Volk zu vernichten, mein Eigentum zu vernichten, die ich gemacht habe. Wegen Mose. Und da kommen wir in die nächste Zeit hinein.
Genau. Wie wir gehört haben, ich glaube wirklich, dass jedes Gebet hat Konsequenzen, es kommt an. Und Gott wird es antworten, auf seine Art. Und wie der Stefan auch gesagt hat, letztes Mal, wo wir über das Gebet hatten, wir sollen kühn und mutig beten. Und so wollen wir das jetzt als Gemeinde machen. Wir wollen in 2, 3, 4 Gruppen, so wie es sich gerade ergibt, wollen wir beten. Auch für unser Volk. Für unsere Schweiz. Für unser Dorf und für unsere Nachbarn. Wir wollen wirklich eine Zeit nehmen, wo wir in die Fürbitte gehen wollen. Für unsere Menschen um uns herum.
Gut, wir werden jetzt zu der nächsten Geschichte kommen. Da möchte ich etwas weitergeben als Geschichte aus dem Buch Hiob. Die Hiob ist ein Mann aus dem Alten Testament. Der Hiob war ein Mensch, der hat so ziemlich alles gehabt, was man braucht. Der hat Reichtum gehabt, Familie, Besitz. Dem ist es so richtig gut gegangen. Und er war ein Mann, der auf Gott gehört hat. Der ein Leben gestaltet hat, das Gott gefällt hat. Und in dieser Zeit, wo es dem Hiob so gut gegangen ist, gibt es ein Gespräch oben im Himmel zwischen Satan und zwischen Gott. Gott kommt zu Satan und sagt, Satan, hast du Hiob gesehen, wo du auf der Erde runtergeschaut hast? Der beste Mann von allen. Es gibt keinen wie der Hiob. Bist du dem schon mal begegnet? Und Satan sagt zu Gott, ja, es ist ja logisch. Ist ja logisch, folgt er dir nach. Er hat Reichtum, er hat viele Tiere, grosse Familie. Das ist ja logisch, folgt mir dann dir nach, wenn man alles hat und einem nichts fehlt. Aber was meinst du? wenn wir dem Hiob alles nehmen, wir nehmen ihm seine Familie, seine Kinder, seinen Besitz, seine Gesundheit, dann schauen wir, ob der Hiob, ob der dir immer noch nachfolgt. Und Gott hat Einverständnis gegeben. Er hat gesagt, gut, du kannst ihm alles nehmen, einfach sein eigenes Leben. Das darfst du ihm nicht nehmen. Gott ist der Deal eingegangen. Und am Hiob sind auf Knall und Fall sind seine Kinder sind alle gestorben. Sein Besitz ist entgrabt worden. Er ist schwer krank geworden und hat im Leben alles verloren, wo man irgendwie nur kann verlieren. Und in dieser Situation kommt der Hiob kommt Besuch über. Von seinen drei Freunden. Die kommen vorbei und während sieben Tagen sagen sie kein Wort. Sie sitzen einfach bei ihm zu und sie trauern über den Verlust der Familie. Sie geben ihm keine guten Ratschläge. Sie sagen ihm nicht, es kommt dann schon gut. Ja, weisst Gott hat es ja so wollen. Sie sind einfach 7 Tage ruhig. Und in dieser Ruhe tröstet sie den Hiob. In dieser schwierigen Lebenssituation. Aber wo die 7 Tage um sind, dann geht es kapitelweise, fast 40 Kapitel, über Dialog zwischen dem Hiob und seinen drei Freunden. Und aus diesen Tröstern, aus seinen guten Freunden, die es eigentlich so gut mit ihm meinen, werden seine Feinde. Und sie versuchen, ihn fertig zu machen. Und sie sagen ihm, warum er eben so krank ist. Und sie wissen schon Gottes Plan. Aus der besten Freundschaft, aus den besten Freunden, werden Feinde. Und ganz am Schluss, im 42. Kapitel vom Buch Hiob, möchte ich euch also einen Text mit euch anschauen, wie die Geschichte angegangen ist. Nachdem der Herr seine Rede an Hiob beendet hatte, sagte er zu Eliphas aus Teman, ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Nehmt 7 junge Stiere und 7 Wider und geht zu meinem Diener Hiob und bringt ein Brandopfer für euch dar. Mein Diener Hiob soll für euch beten. Nur seinetwegen will ich euch eure Unbesonnenheit nicht anrechnen, denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Wie ist es am Hiob rein gefühlsmässig wohl in dem Moment gegangen, wo man von ihm verlangt hat, dass er für seine Freunde, wo jetzt seine Feinde sind, soll beten. Dass er sie soll segnen, soll um Schuldvergebung geben, beten, dass Gottes Zorn nicht über die Freunde kommt. Hat er gesagt, jawohl, mache ich, ist kein Problem. Oder hat er zögert? Gott hat gewusst, die Beziehung zwischen mir, zwischen Gott und dem Hiob, die ist in Ordnung. Und Gott hat gewusst, die Beziehung zwischen dem Hiob und seinen Freunden ist nicht in Ordnung. Die ist verfeindet, die ist zerbrochen. Und Gott will nicht nur, dass die Beziehung zwischen ihm und dem Hiob stimmt, er will auch, dass die Beziehung zwischen ihm und seinen Freunden wieder stimmt. Dass die kaputte, zerzauste Beziehung wieder ins Lot kommt. Darum verlangt Gott, dass der Hiob in die Fürbitte soll. Und ich glaube, dass wir die Fürbitte durch Jesus geht. Weil er für unsere Schuld gezahlt hat, besteht die Möglichkeit, damit wir auch für unsere Feinde oder Ex-Freunde können und sollen beten. Gott fordert da mega viel vom Hiob. Die Freunde haben ihn über 40 Kapitel lang fertig gemacht. Und jetzt als Dankeschön sind wir noch für sie beten. Was meinen Sie, was wäre passiert, wenn der Hiob gesagt hätte, ich bleibe auf meiner Mauer. Ich stehe jetzt ein bisschen zurück und ich wollte jetzt mal schauen, wie es meinen Freunden geht, meinen Feinden, wenn Gott sie bestraft. Jetzt habe ich einmal gelitten. Jetzt bin ich mal durch eine schwierige Lebenssituation gegangen. Jetzt werde ich mal schauen, wie die mit dem Schlag kommen, wenn sie von Gott bestraft werden. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Schadenfreude ist die größte Freude. Ich glaube, für den Moment hätte der Hiob vielleicht Freude gehabt. Jetzt werden die mal bestraft. Es geschieht ihnen ja recht. Die haben es ja verdient. Und er hätte vielleicht für den Moment genug Tue gehabt in seinem Leben. Aber ich glaube, dass über die Länge der Hiob, wenn er nicht ins Fürbit gegangen wäre für seine Freunde, er als alter, verbitterter Mann gestorben wäre. Mit viel Grimmigkeit und Bitter im Herzen. Gott hat vom Hiob nicht nur wollen, dass seine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, sondern auch seine Beziehung zu seinen Freunden oder Feinden. Und spannend wird es dann im Vers 10. Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Das Leben vom Hiob hat eine neue Wendung genommen. Gott hat ihn doppelt beschenkt, weil er weil er in die Bresche gesprungen ist, weil er ins Fürbit gegangen ist für seine Freunde. Weil er hat gesagt, ich lasse nicht zu, dass Satan in mein Leben eine Bresche schlägt. Und Anrecht bekommt auf mein Herz, dass es hart und verbittert wird. Ich will, dass aus meinen Feinden wieder meine Freunde werden. Und darum bete ich zu Gott im Himmel, dass er ihnen die Schuld vergibt. Und er hat das gemacht und er ist beschenkt worden von Gott. Weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Ja, er schenkt ihm doppelt so viel. Dass Gott ihm nachher doppelt so viel beschenkt, mit wieder Kind und Reichtum und Gesundheit, ist nicht aufgrund seines Verdienst, sondern weil Gott gnädig ist. Es heisst nicht, weil ich für meine Feinde in die Fürbitte gehe, dass mich nachher Gott doppelt beschenkt und ich nachher 10 Kinder habe. Es ist Gottes Gnade, wenn er es gut mit uns meint. Wir können Gott nicht steuern. Es ist Gott entscheidet über unser Leben. Was wäre passiert im Hesekiel, wenn Gott jemanden gefunden hätte, wo die Mauer wieder schliesst und in die Bresche springt? Das hätte das Leben von dieser Stadt verändert. Was wäre wie Mose passiert, wenn er nicht mutig Gott entgegengetreten wäre und in die Fürbitte gegangen wäre für sein Volk, wo Gott hat willen vernichten? Und es hätte eine Auswirkung gehabt, auch beim Hiob bei seinen Freunden, wenn der Hiob gesagt hätte, ich bleibe auf meiner Mauer und ich schaue zu, wie Gott sie jetzt bestraft. So kommen wir in den nächsten Teil hinein.
So will man wieder eine Zeit von der Stille nehmen, wo wir uns fragen, gibt es eine Person, die mich verletzt hat, die mich enttäuscht hat, entmutigt hat? Und mir ist das mega wichtig. Weil ich einfach dass du selber erlebt hast schon mehrmals, aber so eine Situation, wo ich ganz fest erlebt habe, wo ich wirklich enttäuscht war, verletzt war, einfach nicht verstehen konnte, es hat mich beschäftigt. Immer wenn ich wieder an die Situation gedacht habe. Ja, es sind mir oft Tränen gekommen, es hat mich wirklich extrem beschäftigt. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir dürfen unseren Freunden, unseren Leuten, dass wir ihnen auch vergeben können. Und zu dieser Zeit, zu dem Zeitpunkt, habe ich dürfen mit meiner Schwester Zeit verbringen. Und ich habe wirklich die Situation dürfen ihr erzählen. Ich habe mit ihr, haben wir zusammen gebetet. Und ich habe dieser Person dürfen vergeben. Und auch selber Vergebung entgegennehmen. Weil meistens, wenn wir enttäuscht sind und vielleicht ein bisschen Bitterkeit überkommt, dann machen auch wir falsche Gedanken, Unrecht. Und wo die Zeit vorbei war von der Vergebung, hat meine Schwester mich gefragt, und willst du nicht noch die Person segnen? Ihr einfach gut zusprechen. Und ich habe das wirklich dürfen machen. Und ich habe einfach gemerkt, die Kraft, die in dem hinein ist. Wenn wir diesen Menschen, die uns verletzt haben, ihnen vergönnt und sie nachher segnet. Und ich glaube wirklich, dass durch das können Beziehungen, wo wir vielleicht nicht mehr Hoffnung gesehen haben oder nicht gesehen haben, dass es wieder gut kommt, dass sie so Beziehungen wieder können erneuert werden, wieder hergestellt werden. Und darum wollen wir wirklich jetzt auch eine Zeit nehmen, wo wir Verkleisung, das Instrumental dürfen im Hintergrund haben, wo wir über diese Fragen nachdenken können. Gibt es jemanden in meinem im Moment, wo ich enttäuscht bin und ist es Zeit, dir die Person zu vergeben, bin ich bereit, sie zu segnen. Thank you. Vater, ich möchte wirklich Danke sagen, dass du ein vergebender Gott bist. Danke, kennst du unsere Freunde, kennst du unsere Menschen, die uns verletzen. Und wir sind, hilfst du uns, ihnen zu vergeben. Und danke, vergibst du uns, dort, wo wir verletzen. Danke, Jesus, bist du wirklich ein großer Gott. Ein Gott, der es einfach gut meint und wünscht, dass wir dürfen eine heile Beziehung zu dir haben, aber auch zu unseren Menschen. Amen. Zum Abschluss von dieser Predigt darf ich den Teil übernehmen und ich darf von der wichtigsten Person aus der Bibel erzählen, euch vorstellen, wo die Welt verändert hat. Der eine oder der andere ahnt es wahrscheinlich schon. Das ist nämlich Jesus Christus. Er ist für uns alle in die Bresche gesprungen. Warum brauchen wir denn Jesus? Im Hesekiel haben wir gehört, dass Gott sein Volk hat müssen strafen. Er hat sie in die Verbannung schicken, fort aus ihrer Umgebung. Weil keiner da war, der für sie in die Bresche gesprungen ist. Ist das wirklich Gottes Wille gewesen? Ich glaube nicht, oder ich weiss es auch, Gott möchte uns nicht strafen. Das hat ja, er hat jemanden gesucht, er möchte uns nicht strafen. Aber warum? Hören wir in der Bibel immer wieder, dass Gott hat müssen strafen. Warum? Muss das geschehen? Es ist einfach so, weil Gott ist heilig. Und Schuld, Sünde vertreibt sich nicht mit Gottes Heiligkeit. Es ist nicht möglich. Wir Menschen, wir schaffen es immer wieder, Schuld auf uns zu laden. Wir schaffen es immer wieder, nicht unseren eigenen Weg zu gehen, nicht Gottes Weg zu gehen. Aber weil Gott eben nicht ein Gott ist, der uns möchte strafen, hat er eine Lösung gesucht. Er liebt uns. Darum war es mega, mega wichtig gewesen. Und er hat die beste Lösung gefunden. Indem er seinen einzigen Sohn auf die Welt gesendet hat. Er ist für uns in die Bresche gesprungen. Er ist ans Kreuz gegangen, um unsere Schuld, unsere Sünde auf sich zu nehmen. Er hat den Tod auf sich genommen. Er ist zwischen uns gesprungen, zwischen Gott und uns Menschen. Ist er in die Bresche gesprungen, dass wir Vergebung haben können. Dass wir nicht mehr gestraft werden, sondern dass wir dürfen frei werden. Jesus hat das getan am Kreuz. Er hat es möglich gemacht, dass wir wieder dürfen Beziehung haben zu unserem himmlischen Vater. Er hat wieder die Beziehung hergestellt zwischen Mensch und Gott. Und ich glaube, es ist eben nicht nur, dass er die Beziehung zwischen Mensch und Gott hat wollen herstellen, sondern ihm ist es wie beim Hiob, wo wir gehört haben, beim Philipp wichtig gewesen, dass wir können Beziehungen wiederherstellen. Jesus möchte auch Beziehungen zwischen Menschen und Menschen wiederherstellen. Darum dürfen wir an einen grossen Gott glauben. Jesus Christus. Er ist der, der zerbrochene Beziehung wiederherstellt. Er ist der, der Verletzungen in unserem Leben kann heilen. Er ist der, wo dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, kann er wieder Hoffnung bringen, kann ein neues Leben schenken. Und darum müssen wir einfach nochmal einen Moment nehmen, wo wir Gott Danke sagen. Einfach in einem kurzen Satz miteinander, auch Jesus Danke sagen für das, was er für uns tut. Einfach so Popcorn-Gebet für die, die das kennen, dass einfach ein kurzes Gebet auch Gott, Jesus, danken wollen, sagen für das. Und ich mache noch nicht ab. Abschluss.